SWR aktuell global.
Das Umweltmagazin. Ich bin Katja Jansen. Schön, dass Sie dabei sind. Viele kleine Lebensmittelläden, deren Besitzer bei den Landwirten kaufen, was sie gut finden und die diese Produkte dann an uns Endkunden weiterverkaufen. So sieht das Lebensmittelbusiness aktuell definitiv nicht aus. Im Gegenteil, immer weniger Großkonzerne teilen den Markt unter sich auf und bestimmen damit am Ende auch, was bei uns auf dem Teller landet, ja, und wie es produziert wird. Das Ergebnis ist aber alles andere als nachhaltig, findet Lena Luig von der Heinrich-Böll-Stiftung.
Die Marktkonzentration schadet Umwelt und Klima, indem sie ein bestimmtes Agrarmodell zementiert und fördert, das auf kurzfristige Profite ausgerichtet ist und sich eben nicht nachhaltig an gesunden Lebensmitteln und an einer ökologisch vertretbaren und sozial gerechten Erzeugung orientiert.
Wie extrem diese Verteilung auf einige wenige Konzerne schon ist und was dagegen helfen könnte, darüber sprechen wir gleich. Außerdem geht es heute um neue Zahlen zum Klimaschutz in Deutschland, den Klimarisikoindex, der uns sagt, welche Regionen besonders durch Extremwetter und Co. gefährdet sind. Und wir schauen nach Finnland, wo klimafreundliches Radfahren selbst im tiefsten Winter prima funktioniert. Los geht's aber mit dem Blick auf die deutsche Energieerzeugung. Die wird nämlich immer umwelt- und klimafreundlicher. Das zeigt sich in den neuesten Ausbauzahlen der erneuerbaren Energien. Uli Haug berichtet.
In Deutschland ist die installierte Leistung der erneuerbaren Energien um 11% gestiegen. Das hat die Bundesnetzagentur mitgeteilt. Das Ausbautempo bei Wind- und Solarenergie ist im Vergleich zu den Vorjahren dabei annähernd gleich geblieben. Mehr als die Hälfte der neu installierten Gesamtleistung entfiel auf Solaranlagen. Im Vergleich der Bundesländer kam der Solarausbau in Bayern am schnellsten voran. An Land wurden 2025 deutlich mehr Windräder gebaut. Der Ausbaufortschritt bei dieser Energiequelle war besonders in Nordrhein-Westfalen groß. Bundesweit liegt die installierte Leistung nach Angaben der Bundesnetzagentur mittlerweile bei über 68 Gigawatt. Das erklärte Ziel für 2030 sind aber 115 Gigawatt, also fast doppelt so viel. Das ist eine ambitionierte Aufgabe. Denn um dieses Ziel zu erreichen, müsste das derzeitige Ausbautempo für Windanlagen etwa verdoppelt werden.
Also der Kurs stimmt, aber da muss noch Tempo drauf. Bleibt zu hoffen, dass schnelle Genehmigungsprozesse, die wir ja inzwischen tatsächlich sehen, uns da helfen. Kleines Experiment. Wenn Sie und ich jetzt beide unseren Kühlschrank aufmachen, dann sind da wahrscheinlich relativ gleiche Produkte drin. Trauben vom gleichen Großhändler, Ketchup einer der großen Marken oder Eigenmarken. Denn es ist fast egal, wo wir einkaufen. Die Produkte, die sich dort finden, ähneln sich sehr. Am Ende ist die gefühlt inzwischen eigentlich so große Auswahl im Supermarkt gar nicht so groß. Und das liegt daran, dass einige wenige große Firmen den Agrar- und Ernährungssektor fast allein bestimmen und gestalten. Zu diesem Schluss kommt der gerade veröffentlichte Konzernatlas 2026. Der wurde von der Heinrich-Böll-Stiftung, einer parteinahen Stiftung von Bündnis 90 den Grünen, dem BUND und dem Dachverband Kritische Aktionärinnen und Aktionäre herausgegeben. Und ich habe mit Lena Luig von der Heinrich-Böll-Stiftung über die Folgen dieser sogenannten Marktkonzentration gesprochen.
Global, das Gespräch.
Frau Luig, was ist denn das Problem, wenn wir uns jetzt die Bereiche Landwirtschaft und Ernährung anschauen?
Ja, wir haben es heute auf jeden Fall mit einer sehr starken Konzentration zu tun auf wenige große Unternehmen, sowohl im Agrar-, also im Produktionsbereich, als auch im Ernährungsbereich. Und die haben durch ihre große Marktmacht und auch durch die Lobbymacht, können sie letztlich ein bestimmtes Agrarmodell zementieren, ein, wir sagen, nicht nachhaltiges Agrarmodell, was sehr stark industriell geprägt ist, ihnen halt große Profite gibt, aber häufig auf Kosten von Gesundheit von Menschen und auch auf Kosten der Umwelt geht.
Na, wobei einen gewissen Einfluss haben Verbraucherinnen und Verbraucher ja auch. Also ich kann mich bei meiner Kaufentscheidung gezielt für Produkte mit Fairtrade oder Bio-Siegel entscheiden. Trotzdem sagen Sie, die Hauptverantwortung liegt bei den Konzernen. Warum?
Es ist natürlich ein Zusammenspiel. Absolut können VerbraucherInnen auch je nach ihren eigenen Möglichkeiten, das ist auch eine Frage von Einkommen, das ist auch eine Frage von der Infrastruktur am Wohnort, haben da einen Einfluss. Und es gibt auch Alternativen, wie zum Beispiel die solidarische Landwirtschaft, wo man auch direkt bei ErzeugerInnen kaufen kann. Und dennoch ist sozusagen das dominante Modell, wir sehen das zum Beispiel im Lebensmitteleinzelhandel, das sind in Deutschland nur noch 4 große Supermarktketten, die rund 88% des Marktes kontrollieren. Und da ist es immer ein bisschen trügerisch zu sehen, was für eine große Produktauswahl ist. Denn in Wirklichkeit sozusagen ist diese Produktauswahl nicht so groß. Das sehen wir vor allem bei Obst und Gemüse auch, was da auf den Tisch kommt. Und da haben natürlich VerbraucherInnen eine Nachfrage gemacht. Aber es wird eben auch sehr stark danach geguckt, was ist eigentlich lukrativ. Und gerade auch in der verarbeitenden Industrie davor sehen wir, dass auch gerade ungesunde Produkte, sehr zuckerhaltige Produkte sehr profitabel sind für diese Unternehmen, die auch börsennotiert sind und dann eben entsprechend Dividenden ausschütten wollen.
Es gab vor ungefähr 10 Jahren schon mal so einen Konzern, Atlas. Wie extrem im Vergleich ist inzwischen die Marktkonzentration im Agrar- und auch im Ernährungssektor und wo merken wir das am stärksten?
Genau, wir hatten 2017 den letzten Konzernatlas veröffentlicht. Das war auch geradezu ein Moment, wo gerade im Pestizid- und Saatgutsektor sehr entscheidende Fusionen vonstatten gegangen sind. Bayer, Monsanto erinnern die meisten. Wir sehen aber jetzt in weiteren Bereichen, dass eben diese Marktkonzentration zunimmt. Ich gehe jetzt mal hier auf Deutschland. Den Lebensmitteleinzelhandel habe ich gerade schon genannt. Da hat auch gerade die Monopolkommission Ende 2025 noch ein Sondergutachten veröffentlicht, wo sie ganz klar sagt, die Marktkonzentration bei den Supermärkten ist zu hoch. Da ist ein gestörter Wettbewerb. Und auch bei der verarbeitenden Industrie sehen wir einen Trend dahin, dass eben die Marktkonzentration immer weiter zunimmt. Und das hat auch Auswirkungen auf die Verbraucherpreise, nämlich dass wir sehen, dass die Gewinnmargen zunehmend sich wegentwickeln von der Landwirtschaft hin zur verarbeitenden Industrie und zum Lebensmitteleinzelhandel. Und was die verarbeitende Industrie angeht, da geht es ja auch um Handwerksbäckereien zum Beispiel. Und es gab ein sehr spannendes Gutachten, das eben auch gezeigt hat, dass wirklich die Zahl der Unternehmen in der Lebensmittelverarbeitung in Deutschland ist seit 1998 um 44% zurückgegangen. Also da sehen wir eben einen immer stärkeren Trend zu mehr Konzentration.
Warum gibt es diese Entwicklung? Warum ist das so?
Vielfach entwickeln sich diese sehr stark konzentrierten Strukturen auch durch Übernahmen und Fusionen. Ich hatte eben das Beispiel von Bayer Monsanto genannt. Wir hatten auch die großen Pestizid- und Saatgutriesen Dow Chemical und DuPont, die fusioniert sind zu Corteva Agriscience, heißen sie jetzt. Also diese Fusionen sind ein sehr großes Thema. Und bei der Regulierung von Fusionen sehen wir eben auch, dass das ja seit den 1980ern, 1990ern wirklich nachgelassen hat und wir sozusagen eine laxere Fusionskontrolle haben. Da hat die Politik auch sehr viel Spielraum, diese Trends zu verhindern und sollte die aus unserer Sicht sehr viel stärker nutzen.
Warum ist denn überhaupt diese Konzentration auf einige wenige so kritisch, gerade in Sachen Nachhaltigkeit?
Das eine ist die Preissetzungsmacht. Das kriegen eben ErzeugerInnen zu spüren, die häufig gar keine kostendeckenden Preise bekommen von der verarbeitenden Industrie oder vom Lebensmitteleinzelhandel. Das kriegen die VerbraucherInnen zu spüren durch Mitnahmeeffekte, die die Preise nochmal künstlich erhöht werden sozusagen. Wir sehen ja, in den letzten Jahren sind die Lebensmittelpreise in Deutschland um 36% gestiegen, also massiv. Als zweites haben wir die Lobbymacht. Also je mehr Marktmacht ein Unternehmen hat, desto mehr kann es auch Einfluss nehmen, desto mehr hat es meistens auch Ressourcen, um jetzt explizit Lobbyisten anzustellen, die sich nur damit beschäftigen, welche Gesetze auf den Weg gebracht werden sollen und können da auch entsprechend Einfluss nehmen. Und dann geht es eben darum, und das ist auch für die Umweltfrage entscheidend, welches Agrarmodell wird durch diese großen Player zementiert oder gefördert letztlich, weil sie auch eine große Nachfragemacht haben. Und da sehen wir eben, wenn wir das Beispiel Fleisch und Futtermittel nehmen, industrielle Fleischproduktion und auch Milchproduktion verursacht sehr viele Treibhausgase. Die größten 5 Fleisch- und Molkereikonzerne stoßen weltweit so viel Treibhausgase aus wie ein Ölgigant wie BP oder Shell. Und auch in der EU sehen wir, dass eben Viehhaltung und Futtermittel 84% der lebensmittelbedingten Treibhausgase verursachen. Das heißt, das ist ein Modell, da müssen wir unbedingt ran und gleichzeitig lobbyieren eben gerade diese großen Fleisch- und Molkereikonzerne gegen bestimmte Sorgfaltspflichten und auch Handelsunternehmen wie Cargill, die sehr stark mit Soja handeln in Brasilien, betreiben einen eigenen Hafen im Amazonasgebiet und sind da auch in Abholzung verstrickt und versuchen natürlich da möglichst viel Profit für sich selber rauszuschlagen und entsprechende Regulierung zu verhindern.
Was könnte man denn tun, um aus der Nummer wieder rauszukommen, um die Macht von einigen wenigen einfach wieder auf mehr Schultern zu verteilen?
Also ganz kurzfristig ein Verbot vom Einkauf unter Produktionskosten. Das gibt es in anderen Ländern, in Spanien oder Frankreich, sodass die ErzeugerInnen da ein bisschen mehr Luft zum Atmen haben sozusagen und auch die geforderten und auch gesellschaftlich gewünschten ökologischen Standards gut erfüllen können. Die größere Schraube ist natürlich die genannte Fusionskontrolle und auch die Möglichkeit, und die gibt es auch in Deutschland rechtlich, zu große Unternehmen zu entflechten, also wieder aufzuspalten. Und dann brauchen wir noch mehr Lobbytransparenz natürlich, was die Lobbyaktivitäten angeht. Aber ich glaube, das sind so die großen Bausteine.
Zu viel Marktmacht in den Händen Einzelner kann dazu führen, dass Umwelt- und Klimaschutz ausgebremst werden. Leisten können wir uns das nicht. Das zeigen gerade einmal mehr aktuelle Auswertungen der Denkfabrik Agora Energiewende. Denn Deutschland verliert Tempo beim Klimaschutz. Ilanit Spinner hat die Details.
Es ist ein langsamer Prozess, aber die Richtung stimmt. So lässt sich die jüngste Entwicklung der Treibhausgasemissionen in Deutschland zusammenfassen. Nach Berechnungen der Organisation Agora Energiewende sind im vergangenen Jahr 640 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen worden. Das sind 1,5% weniger als im Vorjahr. Hauptgrund für den Rückgang ist die schlechte Wirtschaftslage. Insbesondere energieintensive Industrien produzieren weniger. Keine gute Nachricht, sagt Julia Blasius, Deutschlanddirektorin von Agora Energiewende.
Die Emissionsrückgänge in der Industrie sind nicht als Erfolg zu werten, weil es sich nicht um strukturelle nachhaltige Emissionsminderungen handelt. Ziel muss sein, die Wirtschaft wieder zu beleben und gleichzeitig in klimaneutrale Produktion zu investieren, damit wir einerseits wieder eine leistungsfähigere Wirtschaft haben und gleichzeitig die Klimaziele erreichen können.
Nach den vorliegenden Zahlen kann Deutschland die nationalen Klimaziele insgesamt einhalten. Allerdings im Verkehr und bei Gebäuden sind die Emissionen gestiegen, nachdem sie zuvor leicht gesunken waren. Ein höherer Kraftstoffverbrauch zeigt, dass wieder mehr mit dem Auto gefahren wurde. Sowohl die Verkehrswende als auch der Austausch von Öl- und Gasheizungen durch klimafreundliche Anlagen komme viel zu langsam voran, sagt der energiepolitische Sprecher der Grünen-Fraktion Michael Kellner.
Die Regierung ist jetzt ja doch schon eine ganze Weile im Amt. Es sind sehr, sehr viele Ankündigungen gekommen, aber sehr wenig konkrete Maßnahmen. Und das führt auch zu einem Frust, führt zu einer Verunsicherung.
Die Bundesregierung will das ändern und im März ein neues Klimaschutzprogramm vorlegen. Darin steht, wie die nationalen Klimaziele erreicht werden sollen. Eigentlich wollte Umweltminister Carsten Schneider das Programm bereits Ende 2025 präsentieren.
Wir brauchen immer Tempo, aber wir brauchen Beständigkeit und Nachhaltigkeit. Und darum geht es mir auch insbesondere. Und deswegen ist das Klimaschutzprogramm der entscheidende Faktor für die nächsten 4 Jahre. Wir sind gerade am letzten Schliff mit den einzelnen Ressorts. Insbesondere im Bereich Gebäude und Verkehr müssen wir noch Anstrengungen voranbringen.
Ob das geplante Programm ausreicht, um die langfristigen Klimaziele zu erreichen, wird sich zeigen. Nach ersten Berechnungen droht Deutschland, die europäischen Vorgaben um rund 30 Millionen Tonnen CO2 zu verfehlen. Bleibt es dabei, drohen bis 2030 zusätzliche Emissionskäufe im Ausland in Milliardenhöhe.
Könnte also eng werden? Aus Sicht vieler Klimafachleute tut Deutschland noch zu wenig beim Klimaschutz. Und die Folgen von zu wenig Klimaschutz, die spüren wir zunehmend. Seit einigen Jahren häufen sich Extremwetterereignisse. Der Klimawandel befeuert sie. Ein Problem für etliche Regionen, auch in Deutschland. Welche Gebiete hier besonders gefährdet sind, das hat der Klimarisikoindex ausgewertet. Sabine Stör berichtet.
Starkregen, Überschwemmung und Sturmflut verursachen die höchsten Schäden. Am stärksten betroffen sind nach der Studie also Küsten- und Flussregionen. Im Gesamtindex liegt Wilhelmshaven vorn. Hanno Kempermann, Geschäftsführer von IW Consult, fasst zusammen.
Das Ergebnis ist, dass gerade Regionen am Wasser überproportional exponiert sind in Deutschland, weil dort die Gefahr einfach sehr viel höher ist für Überschwemmungen als in anderen Regionen und die anderen Naturgefahren wie Hitze und Hagel und so weiter gleicher verteilt sind sozusagen.
Neben Wilhelmshaven sind auch Bremen und auch Landkreise wie die Wesermarsch 2050 stark bedroht von Naturkatastrophen. Am wenigsten stark bedroht dagegen ist Kempten im Allgäu und auch der Kreis Gütersloh. Kaum Unterschiede gibt es beim Sturm. Da liegt der Index bereits heute überall auf sehr hohem Niveau in allen Regionen. Damit ist Sturm kein Randproblem, sondern ein flächendeckendes Risiko, erklärt der Geschäftsführer von IW Consult, die Studie durchgeführt hat.
Das Sturmrisiko ist schon jetzt so hoch, weil einfach schon heute viele Stürme zu verzeichnen sind in Deutschland und weil Stürme stark die Infrastruktur in Deutschland schädigen. Da passiert also viel, was sehr teuer ist in der Reparatur.
Auch der Starkregen wird häufiger. Von ihm ist laut dem Institut der Deutschen Wirtschaft schon jede 4. Region in Deutschland stark betroffen. Besonders im Bergland wächst das Risiko. Bei der Hitze nimmt die Belastung bis 2050 am stärksten zu. Hitzestress steigt in fast allen Regionen, besonders jedoch im Osten Deutschlands, wie zum Beispiel in Brandenburg. Brandenburg. IW Consult warnt, viele Kommunen hätten zu wenig Geld, um sich ausreichend vorzubereiten, und fordert, dass Mittel aus dem Bundessondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität auch bei Städten und Gemeinden ankommen.
In den letzten Jahren haben die Kommunen immer mehr Aufgaben erhalten vom Bund, aber nicht die adäquate finanzielle Kompensation. Also die Kommunen sehen sich gerade sozialen Aufgaben gegenüber und wissen gar nicht mehr, wie sie die finanziell stemmen sollen.
Der Klimarisikoindex soll Bürgerinnen und Bürgern eine Orientierung geben, wie stark eine Region gefährdet ist, erklärt Hanno Kempermann. Und am Ende auch verdeutlichen, dass es teuer ist, wenn wir den Klimawandel nicht wirksam bremsen. Vor allem aber
der Klimarisikoindex, der hilft Gemeinden und Städten dabei zu gucken, wo sie investieren müssen in den nächsten Jahrzehnten, um ihre Bürger, um ihre Infrastruktur vor Klimagefahren zu schützen.
Für Städte und Landkreise heißt das, Vorsorge wird zur Daueraufgabe. Dafür nötig wird eine verlässliche Finanzierung.
Klimaanpassung und Klimaschutz finanziell auf sichere Beine stellen, das ist ganz essentiell. Denn ohne die nötigen Geldmittel bleibt Klimaschutz ein netter Gedanke. Auf EU-Ebene soll jetzt ein Klimazoll helfen. Der sogenannte CBAM, kurz für Carbon Border Adjustment Mechanism, soll die hiesigen Unternehmen dabei unterstützen, klimafreundlich zu produzieren, ohne dabei Importeuren, zum Beispiel aus Asien oder den USA gegenüber, einen finanziellen Nachteil zu haben. Katrin Schmidt hat sich den CO2-Grenzausgleich angeschaut.
Mit dem Herzstück der EU-Klimapolitik, dem Emissionshandel, gilt für europäische Unternehmen, sie müssen zunehmend klimaschonend produzieren oder mehr Geld für Verschmutzungsrechte, sogenannte CO2-Zertifikate. Karte bezahlen. Könnte konkret heißen,
wenn Unternehmen Grundstoffe wie Stahl, Zement, Plastik klimaneutral herstellen, dann ist es ein bisschen teurer. Also die Tonne Stahl, die vielleicht im Automobilbereich 1000 Euro kostet, kostet dann 1150 Euro.
Rechnet Carsten Neuhoff vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung im ARD-Podcast Klima-Update vor. So schafft der Emissionshandel also einerseits einen Anreiz, Emissionen dort zu senken, wo es zu den geringsten Kosten möglich ist. Andererseits erhöht er die Produktionskosten der europäischen Firmen, im Unterschied zur Konkurrenz, die im EU-Ausland produziert. Und das soll seit Jahresbeginn der CO2-Grenzmechanismus, kurz CBAM, ausgleichen, so EU-Umweltkommissar Wopke Hoekstra.
CBAM is making sure there is a level playing field.
CBAM sorgt für Chancengleichheit. Es wird einen Preis für CO2-Emissionen bei Produkten festlegen, die in die EU kommen. Und zwar in 6 Sektoren: Eisen, Stahl, Aluminium, Strom, Düngemittel und Wasserkraft.
Iron, steel, aluminum, electricity, fertilizers and hydro.
Auf diese Güter müssen Importeure bei der Einfuhr in die EU nun einen Klimazoll zahlen, gemessen an den Emissionen, die bei der Produktion der Waren im EU-Ausland entstehen. Das gilt bisher für die größten 10% der Industrieunternehmen, so Hoekstra, die aber für mehr als 90% der klimaschädlichen Emissionen stehen. Und die EU-Kommission plant, den gerade gestarteten Klimazoll direkt weiterzuentwickeln.
Es ist derzeit ein bisschen wie ein guter Käse mit ein paar Löchern. Und wir wollen diese Lücken unbedingt schließen. Wir wollen sicherstellen, dass das System effektiv ist.
Deshalb sollen laut Kommissionsvorschlag künftig nicht nur Grundstoffe und Produkte, in denen ein einziges Material verarbeitet ist, einen Klimazoll auslösen, sondern auch eine nächste Stufe an Gütern, etwa Kühlschränke, Waschmaschinen, Autoteile oder landwirtschaftliche Maschinen. Das große Ziel bei all dem ist, Carbon Leakage zu vermeiden, also grob gesagt, einen doppelt nachteiligen Effekt zu vermeiden, dass also Unternehmen wegen des CO2-Preises die Produktion aus Europa raus verlagern könnten. Das wäre schlecht für die europäische Wirtschaft und vermutlich auch fürs Klima, wenn dann mehr dort produziert würde, wo weniger Klimaschutzregeln gelten. Aber davon dürfte es eigentlich bald weniger Plätze auf der Welt geben, wenn es nach den Worten des EU-Klimakommissars geht.
All over the world, geographies are embarking on pricing carbon.
Weltweit beginnen immer mehr Länder und Regionen CO2-Emissionen zu bepreisen. Das sehen wir beispielsweise in Brasilien, Mexiko und Chile. Auch China setzt diese Methode um. In Teilen der USA und Kanadas wird sie bereits angewendet. Es ist also eine Idee, für die die Zeit reif ist.
Der Emissionshandel, so Hoekstra, zusammen mit dem Klimazoll, also ein Exportschlager und Erfolgsmodell, quasi nur zu toppen durch eine ohnehin klimaneutrale Produktion. Auch hier empfiehlt etwa Klimaexperte Neuhoff vom DIW den Blick über den EU-Tellerrand hinaus. China etwa, so Neuhoff, habe inzwischen 2 große klimaneutrale Stahlwerke. Hierbei zum Beispiel in Europa schneller voranzukommen, sei also auch entscheidend für unsere Wettbewerbsfähigkeit.
Seit Anfang Januar wird der EU-Klimazoll jetzt erhoben. Damit steigt der Druck auf die Unternehmen, ihre Lieferketten möglichst klimafreundlich aufzustellen. Wie gut das gelingt, bleibt abzuwarten. Wir haben vorhin schon mal kurz gehört, besonders die Sektoren Gebäude und Verkehr hinken beim Klimaschutz in Deutschland hinterher, stoßen noch deutlich zu viel CO2 aus. Aber mit schlauen Konzepten ist es keine unlösbare Aufgabe, daran was zu ändern. Zum Schluss der Sendung schauen wir uns deshalb mal ein Positivbeispiel aus der finnischen Stadt Oulu an, wo selbst der härteste Winter die Verkehrswende hin zum Fahrrad nicht stoppen kann, wie Jana Sinram erlebt hat.
So klingt es, mit dem Fahrrad über Schnee und Eis zu fahren. Ich bin in Oulu an der finnischen Westküste. Die Stadt liegt etwa 600 Kilometer nördlich von Helsinki und gilt als Paradies für Ganzjahresradfahrer. Etwa 950 Kilometer lang ist das Radwegenetz in Oulu. Schon morgens fallen mir die Schulkinder auf, die trotz völlig vereister Straßen dick eingepackt auf dem Fahrrad sitzen.
Hi. Nice to meet you.
Ich bin mit Verkehrsplaner Harry Varala verabredet. Er will mir zeigen, wie das mit dem Winterradfahren funktioniert. In der Tiefgarage der Stadtverwaltung pumpen wir schnell noch ein E-Bike für mich auf. Dann geht es auch schon los.
Also jetzt fahren wir aus der Tiefgarage raus. Es ist übrigens noch dunkel, obwohl es nach 8 ist. Der Boden ist komplett vereist. Schnee, aber man rutscht nicht.
Mein Fahrrad hat keine Spikes, sondern ganz normale Reifen. So machen es die meisten Menschen in Oulu, sagt Harry. Denn auf dem breiten Radweg mit dem plattgedrückten Schnee hat man erstaunlicherweise auch so genügend Halt.
So now we are on one of our cycling superhighways.
Wir sind jetzt auf einem unserer Fahrrad-Superhighways. Er heißt Maikula Radschnellstraße und ist ein 6,6 Meter breiter Radweg mit einem parallel verlaufenden Fußweg. Das Besondere hier in Oulu ist, dass die meisten Radwege komplett vom Autoverkehr getrennt sind. Sie führen durch Parks, Wälder und Grünanlagen. Eine sehr ruhige Umgebung, die das Radfahren besonders angenehm macht.
Deshalb können auch schon Erstklässler problemlos allein bei minus 7 Grad zur Schule fahren, sagt Harry. Auch weil man so gut wie nie Straßen kreuzen muss, sondern es überall Unterführungen gibt. Im Sommer erledigen die Menschen in Oulu mehr als 20% aller Fahrten mit dem Fahrrad. Im Winter sind es immer noch deutlich mehr als 10%. Das sei auch eine Frage des politischen Willens, meint Harry.
I would say that there is a bike culture or cycling culture and more specifically it's like
Ich würde sagen, dass es hier in Oulu eine ausgeprägte Fahrradkultur gibt. Genauer gesagt eine Ganzjahres-Fahrradkultur. Sowas passiert nicht über Nacht, sondern es ist das Ergebnis jahrzehntelanger Planung und dem Willen der Stadt, ein solches Radwegenetz aufzubauen. Das ist wichtig, denn die Stadt schafft die Rahmenbedingungen, vor allem jetzt im Winter, indem sie zum Beispiel auch dafür sorgt, dass der Winterdienst vernünftig funktioniert.
Das bedeutet, die Radwege werden zuerst geräumt, dann erst die Straßen für die Autos. Harry erzählt mir noch, dass er selbst ein bisschen außerhalb von Oulu wohnt und fast jeden Morgen 27 Kilometer mit dem Rad zur Arbeit fährt.
Ich kann mir ein Leben ohne Radfahren nicht mehr vorstellen. Es ist eine Gewohnheitssache. Und ich glaube, das ist Teil der Fahrradkultur in Oulu. Die Leute haben erkannt, dass man mit dem Rad tatsächlich am einfachsten von A nach B kommt.
Und in Oulu macht das, dank sinnvoller Verkehrsplanung, sogar richtig Spaß.
Noch sind wir in den allermeisten deutschen Städten ganz schön weit davon entfernt, dass es mit dem Fahrrad am einfachsten ist, irgendwo hinzukommen. Aber die finnische Stadt Oulu zeigt, wie Verkehrswende funktionieren kann, selbst unter wettertechnisch schwierigen Bedingungen. Das war Global für diese Woche. Schön, dass Sie dabei waren. Haben Sie eine gute Zeit.